Wir hören auf Gottes Wort, heute Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Wir möchten beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diesen Abend, wir wollen dir danken, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir hier in diesem Land noch Frieden haben, dass wir in Freiheit sein dürfen. Und das ist unsere Geschwister überall auf der Welt, wo es ihnen nicht so gut geht. Da wollen wir dich bitten, dass du ihnen beistehst, dass du dich an ihnen mächtig erweist. Wir bitten dich auch für das Volk Israel, gerade in diesen Tagen. Danke, Herr, dass du alle Macht in Händen hältst und dass dein Plan in Erfüllung geht. So bitten wir dich jetzt um deinen Segen für diesen Abend. Amen.
Ja, also wie gesagt, zwei Teile im Wesentlichen, ein Reisebericht, also Bericht ist vielleicht zu viel gesagt, Schlaglichter dieser 11-12-tägigen Reise während dieser besonderen Zeit in Israel des Irankrieges. Wir haben Psalm 2 gehört und Psalm 2 berichtet ja von der Weltrevolution gegen Gott und seinen Gesalbten und das richtet sich dann eben auch gegen die Erwählten Gottes. Ich habe das schon oft gesagt und sage es auch heute Abend wieder. Die Gemeinde wird deswegen, jedenfalls dort, wo sie verfolgt wird, verfolgt. Und Israel wird unter Druck gesetzt, weil es die Wahl Gottes ist. Das muss man im Hintergrund sehen. Da spielt sich ein großer Kampf in der unsichtbaren Welt ab. Und Gott hat einen Plan und die Mächte der Finsternis, der Bosheit versuchen, diesen Plan zu verhindern. Bei aller menschlichen Ebene und Fehler und Wirrungen und politischen Vorgaben und Machtstreben, das ist alles, wie soll ich so mal sagen, das untere Schachbrett. Entscheidend ist das obere Schachbrett, wo die großen Figuren, die großen Geistmächte tätig sind. Und über allem ist Gott mit seinem Plan. Wir kamen zu einem besonderen Zeitpunkt, nicht weil der Krieg dann am dritten Tag unserer Ankunft begonnen hat, völlig überraschend, sondern weil auch ein Fest in Israel gefeiert wurde, das in Bezug steht und stand zu dem, was dann geschehen ist, nämlich Purim. Und ich weiß nicht, das ist ja kein direktes Fest, das in der Festordnung Israels angeordnet wird, aber es geht zurück auf die Geschichte von Esther. Und die meisten von Ihnen werden das Buch Esther kennen. Da geht es darum, dass ein persischer Großkönig eine jüdische Hauptgemahlin bekommt, eben die Esther, eine Weise, aber ihr Onkel Mordechai, auch ein treuer Jude, eben in dieser persischen Hauptstadt, er kümmert sich um sie. Und dann ist so, dass es da einen antisemitischen Vernichtungsbeschluss gab, eine sozusagen Wannsee-Konferenz vor 2500 Jahren. Führender Mann war Haman der Agagiter, der eben die Juden umbringen wollte. Und das hat er dann auch geschickt eingefädelt. Und Sie kennen die Geschichte, wie Gott das dann verhindert, wie Mordechai Esther auffordert, beim König Fürbitte einzulegen. Und das geschieht dann auch. Und letztendlich ist es ja dann so, dass nicht die Juden vernichtet werden, sondern die Feinde der Juden. In der Stadt wird das Fest zwei Tage gefeiert, weil da eben auf Bitte der Esther zweimal die Juden sich an ihren Feinden rächen durften und auf dem platten Land einmal. Und das ist in Israel, wird dessen gedenkt, beim Purimfest ist so eine Art Faschingsveranstaltung. Die Orthodoxen sind ja sonst nicht so bekannt für ihren Alkoholgenuss, wenn dann sowieso nur im Verborgenen. Aber da gibt es zumindest eine orthodoxe Richtung, die sagen, man feiert Purim nur dann vor Gott richtig, wenn man so betrunken ist, dass man zwischen Haman und Mordechai nicht mehr unterscheiden kann. Machen die auch wirklich. Also ich habe, und Eckhard, du wahrscheinlich schon öfters, torkelnde Orthodoxe gesehen in der Jerusalemer Altstadt. Du denkst, du bist im falschen Film, aber das gehört zur Religion bei denen dazu. Aber nicht, dass sie nachher ins Bistro gehen und sagen, diesen Teil der jüdischen Religion möchte ich auch praktizieren. Ja, und genau zu der Zeit beseitigt Gott sozusagen einen Haman der Neuzeit, Khamenei. Ayatollah Khamenei, der Nachfolger von Khomeini, der ja die Islamische Revolution angeführt hat 1979. Und da haben viele, ich werde Ihnen nachher noch ein Bild zeigen, da haben viele gesagt, was für eine Parallele. Genau an Purim 2026, nach unserem Datum 2. 3. März, wird eben der Erzfeind, der böse Haman unserer Tage, der Israels Vernichtung will, beseitigt. Er ist ja, der hat gar nicht mehr mitbekommen, wahrscheinlich, dass der Krieg begonnen hat, da war er schon tot, weil die Israelis haben eine Finte angewandt. Jeder hat natürlich gerechnet damit, dass sie in der Nacht angreifen und die Amerikaner, warum? Weil sie technisch haushoch überlegen sind und nachts, wenn man da überlegene Technik zur Verfügung hat, sieht man gut und andere sehen nicht so gut. Das sind nicht nur Nachtsichtgeräte, sondern auch andere elektronische Aufklärungsmittel. Also hat man davon gerechnet, dass der erste Schlag in der Nacht erfolgen wird, war aber frühmorgens am Tag und es war am Sabbat. Damit haben die Iraner auch nicht gerechnet und die Israelis haben noch eine clevere Finte gemacht. Sie haben nämlich, sie wussten, es gibt Spionage in Israel, klar, und die haben auch ihre Quellen und dann haben sie Kommandeure nach Hause geschickt und haben dann, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen primitiv gesagt, beim Rausgehen aus dem Besprechungsraum noch laut gesagt, so, wir gehen jetzt nach Hause Purim feiern. Und haben die nach Teheran gemeldet, also die das Sagen haben, die gehen nach Hause zu ihren Familien, da passiert jetzt nichts. Und das führte dazu, dass Ayatollah Khamenei in seiner Regierungssitz oder in seinem Palast geblieben ist und auch nicht in diese Bunkeranlage gegangen ist. Und es war eine Besprechung geplant mit Ministern und dann kam völlig überraschend dieser Schlag. Und da ist ja nicht nur er umgekommen, sondern Sie haben es ja auch in den Medien gelesen, kamen dann etliche andere führende Leute um, auch eine Tochter von ihm, eine Schwiegertochter und Enkel und so. Also das war, das Überraschende war, dass es nicht überraschend war. Das ist auch mal überraschend, ne? Also das ist was ganz Besonderes gewesen, ein Enthauptungsschlag, den die Israelis dann immer weiter versucht haben, auszuführen. Sie haben also nicht nur die erste Ebene, sondern auch massiv bei der zweiten Ebene und sogar bei der dritten Ebene, bei den Revolutionsgarden, Bashir-Truppen und so weiter, auch in der Hisbollah, die Iraner, die dort die führende Position innehaben. Also sie haben da versucht, die Leitung wegzunehmen, in der Hoffnung, dass das Regime dann auch durch den Druck implodiert. Auch dazu nachher noch mehr, ist jedenfalls bis jetzt nicht gelungen. Ja, was für ein Haman war das? Bei uns wird da gar nicht so berichtet. Überhaupt, wir können jetzt ja nicht sagen, Ursel, und du wirst mir recht geben, du warst ja dabei, nur weil wir jetzt da 11 Tage in Israel zu der Zeit waren, wären wir jetzt die großen Experten. Das kann man nicht sagen, aber du siehst natürlich das mal von einer anderen Seite, von der betroffenen Seite, von einem Kriegspartner, kriegsteilnehmenden Land, und bist schon erstaunt, wenn du dann im Internet deutsche Medien aufrufst und was da so geschrieben wird. Ich dachte immer, was da so über Israel alles berichtet wird, ich bin gar nicht in dem Land, die reden von einem anderen Land. Ja? Also das Erstaunliche war, da nehme ich schon mal was vorweg, dass eigentlich die Israelis äußerst cool mit diesen Dingen umgehen. Nun, das darf auch nicht täuschen, mancher ist vielleicht innerlich doch sehr angespannt, aber also wo wir das Nervenflattern bekommen würden und der ordnungsliebende Deutsche sowieso, da fahren die ganz gemütlich weiter, laufen ganz gemütlich weiter, gehen in aller Ruhe in ihre Luftschutzräume. Und als wir etwa in Beit El Industries diese Anlage da bei Haifa besichtigt haben, ja, da schien die Sonne, da war Mittagspause, du hast gedacht, das ist eine wunderbare Firma und die Arbeiter genießen hier die Mittagspause, da ist doch kein Krieg. Und das ist immer wieder in diesem Land. Das Gemeine ist aber, dass es sich auch so schnell ändern kann, aber eben nur in ganz einzelnen Punkten, dort eben, wo diese Raketen runterkommen oder die Trümmerteile. Ja, 47 Jahre Terror, das ist bei uns vielleicht gar nicht immer so auf dem Schirm. Seit 1979, ich habe die Bilder, da war ich ein Bub mit 15, habe ich noch im Auge, wie der Ayatollah Khomeini von Paris kommen, der Schah ist geflohen, Schah heißt einfach König, das ist nicht der Name von dem Mann, sondern das ist der Titel. Er ist geflohen, der amerikanische Statthalter, haben manche gesagt. Und dann setzte eine ungeheure Verfolgung ein gegen weltliche Dinge, ein schiitisch-islamistisches Regime. Es sind dann auch Hunderttausende, Millionen Iraner ins Exil gegangen, in die ganze Welt zerstreut bis heute. Allein in Deutschland leben circa 300.000 Iraner. USA viel, Kanada viel. Und es setzte dann auch eine Verfolgung ein, Folter, Leute wurden umgebracht, Terror. Es war natürlich jetzt all die 47 Jahre nicht immer gleich, aber es war doch ein totalitäres, ein Schreckensherrschaft, muss man sagen, wenn man nicht gerade Anhänger des schiitischen Fundamentalismus war. Und Ayatollah Khomeini und Ayatollah Khamenei, sein Nachfolger, also Ayatollah Khomeini, der war von 79 bis 89 und von 89 bis jetzt 2006 Khamenei, die standen rein rechtlich über allem. Die waren über Militär, die waren über der Gerichtsbarkeit, die waren über der Regierung. Frage ist, ob Khamenei tatsächlich am Schluss noch immer das Sagen hatte oder ob die Revolutionsgarden, die zweite Reihe, vielleicht schon ein Stück weit die Macht in die Hand genommen haben. Aber formal, der war an nichts gebunden. Also König und Kaiser ist noch zu wenig gesagt. Für den galt nichts. Er konnte alles aufheben, alles entscheiden. Und gerade jüngst, man schätzt die Zahlen auf 30.000 Getötete bei den Demonstranten, brutal in den Kopf geschossen, wirklich hingerichtet. Da gibt es viele, viele glaubhafte Berichte. Zwei Krankenschwestern, die Verwundete gepflegt haben, wurden jetzt jüngst dieser Tage, weil das Regime ja immer Angst hat, dass es von innen her kippt, wenn sie mit äußerster Brutalität gegen die Bevölkerung vor. Man sagt, etwa 80% der Iraner wollen das Regime lieber heute als morgen weghaben. Aber etwa 20%, vor allem auf dem Land, stehen hinter diesem Regime, auch aus religiösen Gründen. Und es gibt natürlich immer Günstlinge. Die Revolutionsgarden sind nicht nur einfach eine Nebenarmee, die viel besser ausrüstet wie die eigentliche Armee, sondern sie kontrollieren auch die Wirtschaft. Da geht es auch um Milliarden von Dollar. Es gibt nicht wenige aus der Führungsriege, wo man sagt, die haben nicht nur Millionen, sondern Milliarden Dollar im Ausland gebunkert. Und die wissen natürlich, wenn jetzt ein Regime-Change kommt, wie man das so in schönem angelsächsischen Deutsch sagt, dann geht es ihnen ans Leder. Also das ist ein echter Existenzkampf, denn die hängen an der nächsten Laterne. Da gibt es also echte Folterzentren. Ich war bei den zwei Krankenschwestern. Die wurden so brutal dann aus dem Krankenhaus geholt und vergewaltigt, dass die eine gesagt hat, lass mich lieber sterben. Das geschieht da sehr oft. Schüsse in friedliebende Demonstranten hinein. Und man kann, und ich habe da Quellen gefunden, sagen, Millionen hoffen auf das Ende dieses Terrorregimes. Von jemand, der im Iran lebt, habe ich gehört, das kann ich natürlich nicht verifizieren, es ist überhaupt so, dass wir total angewiesen sind auf zweite Handinformation oder auf das, was das offizielle israelische Staatsfernsehen, die israelischen Staatsmedien rauslassen. Wenn Sie also unsere Medien anschalten, dann berichten die Journalisten von Istanbul über Iran oder Beirut ist gerade auch schwierig. Die sitzen nie vor Ort. Es ist immer schwierig dann, alle Bilder, ich habe gerade noch jetzt mit Kontakt gehabt mit Isa, alle Bilder, die wir sehen, kommen vom iranischen Staatsmedien. Und die haben natürlich ein gewisses Interesse. Ja, also unsere Medien sind da, wie ich finde, sehr einseitig. Sie können über Donald Trump denken, wie Sie wollen. Jedenfalls in Israel sind viele froh, dass er diese Sache angegangen ist. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, wahrscheinlich doch auch noch eine Mehrheit. Es ist leider so, Tut mir leid, dass ich das über mein eigenes Land sage und ich bin durchaus Patriot, aber Deutschland hat leider wieder so einen Sendungsdrang wie in der wilhelminischen Zeit und später noch schlimmer. Aber diesmal nicht militärisch, sondern wir wollen allen sagen, wie es richtig ist und wie es moralisch ist und wie die Wirtschaft und die Energie zu laufen hat, sind dabei aber selbst oft das schlechteste Beispiel und verlieren zunehmend auch an Gewicht in den ein Stimmgewicht in den internationalen Beziehungen, die Europäer ganz generell. Und das ist einfach eine Tatsache, da wird nur noch gelächelt. Die werden zum Teil nicht mal mehr eingeladen, nicht mehr gefragt, nicht mehr ernst genommen. Und bei uns habe ich jedenfalls den Eindruck, weil man so gegen Trump ist, sie können gegen Trump sein, aber weil man so gegen Trump ist, sucht man immer jetzt das Negative. Also meine bescheidene Meinung ist, dass nach 3,5 Wochen Krieg es mitnichten so ist, wie es jetzt bei uns immer dargestellt wird, nichts erreicht und in eine Sackgasse gerannt und da kommt man nicht mehr raus und stürzt die Welt ins Chaos, sondern ich neige eher zu einer israelischen Position, dass ich sage, es war höchste Zeit, diesen Hauptterrorunterstützer, diesen Kopf, das Haupt des Oktopus des internationalen islamistischen Terrors, der eben mit seinen armen Hisbollah, Houthis im Jemen und Hisbollah in Beirut oder Hamas, weltweit Terroristen unterstützt. Und dass es jetzt auch Länder wie Katar erwischt, Entschuldigung, Katar, das wirkt so harmlos, aber Katar ist einer der Hauptfinanziers der Hamas gewesen und nimmt auch über seine viele Milliarden enorm Einfluss an der amerikanischen Öffentlichkeit. Das sind nicht unbeschriebene Blätter, wo man sagt, auch die Armen, so völlig unbeteiligt, die haben alle ihr Süppchen gekocht. Trotzdem tun mir natürlich die Menschen leid. Das muss ich wirklich sagen. Und als ich von Israel zurückgekommen habe, habe ich gesagt, ja, wie wäre das, wenn es jetzt heißt, morgen musste 2 Koffer packen und nichts wie weg. Und das war's. Dann kannst du froh sein, wenn du überlebst. Also das ist schon, das möchte ich niemandem wünschen, aber die Appeasement-Politik, Entschuldigung, wenn ich das so sage, 47 Jahre gegenüber dem Iran hat nichts gebracht. Also da hat Donald Trump nun mal wirklich recht. 47 Jahre freundliches Reden, ich übertreibe jetzt mal. Gipfel war, muss das einfach sagen, weil die Leute so schnell vergessen. Ich weiß nicht, was Obama oder Biden, ich glaube Biden in seiner Amtszeit, hat eingefrorene Gelder für den Iran von 80 Milliarden freigegeben. Wissen Sie, wo das Geld hingelaufen ist? Sofort in die entsprechenden Kanäle der Korruption, Hamas, Hisbollah, Houthis. Iran ist eine Raketengroßmacht, hat ein wahnsinnig kostspieliges Raketenprogramm. Das Land wäre per se reich, aber sie haben das Hauptinteresse gehabt, das hängt auch mit dem schiitischen Mahdi zusammen, der kommen soll, wenn die Welt in einem Chaos ist, so eine Art messianische Gestalt. Das Hauptinteresse war eben Weltherrschaft und auch im gewissen Sinn die Feinde des schiitischen Islam zu beseitigen. Man sagte, die USA ist der große Satan und Israel der kleine. Ob stimmt, weiß ich nicht, was ein spanischer Politiker, Diplomat erzählt hat. Das ist ja immer schwierig, wo ist die Wahrheit. Habe ihn nicht persönlich gesprochen. Aber es kam eben in den Medien, er hätte vor einigen Monaten noch Khamenei besucht und er macht sich morgens seinen Tee und so. Und er hat sich gar nicht groß stören lassen. Und der Politiker schaut ihm so zu und wartet natürlich höflich, bis diese hochgestellte Persönlichkeit sie ihm zuwendet und fragt ihn dann doch, ich weiß nicht, wie man den anspricht, sagen wir mal Herr Khamenei, wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Was bewegt Sie denn, wenn Sie so in Ruhe Ihren Tee zubereiten und was sind denn Ihre Gedanken? Und da soll er geantwortet haben, man kann das kaum glauben, was mich Tag aus, Tag ein bewegt, ist die Vernichtung Israels. Frage, mit 2.500-jähriger jüdischer Geschichte, wollen Sie es ausprobieren, ob er so meint oder nicht? Ob es ein friedliches Atomprogramm ist oder nicht? Ob die Atombombe nicht doch eingesetzt wird? Es war höchste Zeit, dass man bei 60% angereichertem Uran dem Iran auf die Finger gehauen hat. Arafat soll übrigens Ähnliches gesagt haben, so berichtet es Johannes Rau, der ihn irgendwann in den 90er getroffen hat, meistens aus erster Hand. Und der ganz entsetzt war, als er sagte, Herr, ich weiß auch nicht, wie man den angesprochen hat, Herr Präsident wahrscheinlich, weil schon, ist ja Quatsch, weil es gar kein Staat ist, aber ist egal. Was ist Ihre Vision? Wovon träumen Sie? Er braucht so und so viel Waffen und er muss so und so ausgerüstet werden. Nein, nein, ich meine jetzt nicht, was gerade notwendig ist, sondern wo ist Ihre Vision, Ihre Zukunft, wo soll es hingehen, wie stellen Sie sich das vor, wie könnten Israelis und Palästinenser friedlich, wie könnte das gehen? Antwort Arafats: Ich brauche so und so viel Gewehre. Das spricht doch Bände. Von Hass erfüllt. Aber das iranische Regime ist auch eben verhasst im eigenen Volk. Ist aber sehr schwer. Sie haben das ganze System durchfressen und sie sind in diesem Existenzkampf zum Äußersten entschlossen. Jetzt kurz zu einigen Gedanken zur Reise und ein paar Bildern. Warum sind wir überhaupt gefahren? Das kann man sich natürlich fragen. Warum fahren 47 Deutsche, das stimmt nicht, 45 Deutsche und zwei Schweizer, wenn ich es richtig weiß noch, warum fahren die zu solchen Zeiten nach Israel? Wir wussten doch auch, dass die Flugzeugträger unterwegs sind und die Gerald L. R. Ford war ja gerade von Venezuela, wollten in Urlaub, nix da, zack, ab ins Mittelmeer und so. Ja, wir waren in einer schwierigen Situation, denn es gab die 10, 15 Tage Frist, die Trump gesetzt hatte und dann wären wir eigentlich schon wieder da gewesen nach 15 Tagen. Aber das war nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem war, wir waren so dicht vor der Reise, dass wir nicht einfach zurücktreten hätten können. Ich habe gesagt, ich fahre in jedem Fall, also natürlich, wenn es schon knallt und so nicht, auch wenn es nur wenige sind. Und dann standen natürlich die Gruppenteilnehmer vor der Frage, stornieren wir von uns aus die Reise und verlieren dann, das sind ja doch beträchtliche Kosten, das Geld, aber wollen das Risiko nicht eingehen. Und die Wahl haben wir gelassen. Und das Erstaunliche war, gut, ich habe ein bisschen darauf hingewiesen, dass 10 Millionen Israelis ja auch nicht einfach so weglaufen können und da schon öfters in so einer Situation waren. Aber für mich dann doch erstaunlich war, dass alle mitgegangen sind. Also das war jetzt nicht so leichtfertig. Ich habe auch nochmal mit Andreas Schäfer gesprochen. Also es war, ich auf keinen Fall wollte ich, dass jemand sagt, ja du hast uns in den Bus geschoben und als wir ausbrechen wollten, hast du die Türen verrammelt und ins Flugzeug, im Flugzeug wurden wir geknebelt und du bist schuldig. Sondern es, wirklich, Ursel, stimmt's? Jeder kann da bleiben. Das war eben sehr wichtig. Ich sage immer Ursel und Emanuel, weil die waren dabei, waren treue Stützen. Und ja, okay, also dann waren wir in Israel und es gab auch Stimmen, ach, da passiert nichts, die reden noch und nächste Woche kommt der indische Premierminister, so lange passiert nichts und der amerikanische Außenminister. Am ersten Tag waren wir noch in Jerusalem, es war eisekalt. Also für israelisch-jerusalemer Verhältnis, wir bibberten da vor uns hin, aber haben eine gewaltige Tour gemacht, haben noch den Schabbatbeginn an der Mauer, der Klagemauer gehabt und am nächsten Tag wollten wir ins Tote Meer fahren, auch baden, da ist ja sofort auch die Temperatur höher. Und wir fahren durchs erste Tunnel von unserem Hotel weg, Alarm. Aber nicht Probealarm, also in Deutschland wenn sie gehen, die Sirenen, gehen ja nicht immer alle. Alarm, ja, was ist jetzt los? Alle gucken sie an, der Busfahrer, ein ehemaliger Kampftaucher und Kampfsportler. Und der hat den Bus sofort angehalten und fuhr dann wieder rückwärts ins Tunnel hinein. Da war der erste Schreck, was ist denn jetzt los? Die gucken sie auch an. Unsere Reiseleiterin Lea Belz-Wiseman. Und nachher kam raus, das war ein Probealarm. Jetzt haben die Israelis, ich glaube um 7 Uhr noch mal was, ihren Erstschlag gemacht am frühen Morgen im Iran. Und damit die israelische Bevölkerung, die israelische Gesellschaft jetzt hellwach ist, weil es jetzt irgendwann vielleicht Gegenschläge gibt, haben die mal einen Alarm landesweit losgelassen. Dass alle aufschrecken. Da war also noch gar nichts. Gut, das kam dann auch, die haben ja da spezielle Verbindungen, kam dann auch schnell durch und dann sind wir weiter ins Tote Meer gefahren, aber dann ging's los. Erstmal war schon gar niemand mehr so richtig auf der Straße und am Toten Meer nichts mit Baden. Die ersten standen in der Badehose und Badeanzug da, anziehen, raus, zack, gibt Alarm. Und kaum gab's dann, wir sehen nachher ein paar Bilder, etliche Male Luftalarm und Totes Meer, wenn Sie geografisch so ein bisschen orientiert sind, dann wissen Sie, wenn der Iran auf Jerusalem, auf Tel Aviv, Haifa schießt, dann schießt er auch über Jordan, nicht nur, aber auch über Jordan. Und wir haben oben die Teile fliegen sehen und auch die Abwehrraketen. Aber ansonsten blauer Himmel, schönstes Wetter. Ja, dann muss man im Bunker, da haben ein paar natürlich, also Bunker, Luftschutzraum. Ich habe es der Gruppe gar nicht so gesagt, aber vielleicht habt ihr das selber gewusst. Man sagte irgendwann ein Militär oder ein Polizist, weißt du, wenn es einen Volltreffer gibt, nützt uns das auch nichts. Da sind wir alle weg. Das ist nur für die Trümmerteile, weil die schießen ja 90-95%, damals noch 95% ab, heute sind es noch 90. Und dann fallen aber zum Teil tonnenschwere Trümmerteile oder auch Sprengstoffteile runter und die sind eben gefährlich. Und dafür hat man Schutz. Also, aber die normalen Luftschutzräume, die überall sind, schützen dich nicht beim Volltreffer. Da hast du also ganz schnell eine Begegnung mit dem Herrn. Gut, da sind wir dann mehrfach in Schutzraum. Da war die Frage, kommen wir zurück? Und wann wir ein grünes Licht ging, sofort wurden auch alle Nationalparks geschlossen. Eins muss ich sagen, das israelische Alarm- und Informationssystem, allererste Sahne. Allererste Sahne. Auch lokal, die Region, wenn sie betroffen ist. Wir hatten eine Dame, die hat einen schieren Nervenzusammenbruch in einer Nacht am See Genezareth bekommen, weil sie vergessen hat, bei diesem Alarmsystem, das ja über das Smartphone funktioniert, nicht die Region Galiläa oder See Genezareth oder Südgaliläa einzustellen, sondern sie hat aus Versehen ganz Israel als ihre Region angegeben. Und jetzt hat die alle 3, 4, 5 Minuten, die war total am Ende, aber es gibt immer so einen Voralarm, der ist so markant, also da stehst du senkrecht im Bett, jedenfalls ich. Und dann musst du aber gucken, ob der eigentliche Alarm dich betrifft. Das heißt nur, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in deiner Region was passiert und dann kommt der eigentliche Alarm und dann musst du in Luftschutzraum. Du musst nicht. Wenn man unterwegs ist, soll man dann den Bus verlassen, weg vom Bus, habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber wird auch einen Grund haben, sich auf den Boden legen, Kopf nach unten und die Hände zum Schutz des Kopfes. Da habe ich mir vorgenommen, ich setze mich hin, das wird schon auch irgendwie gehen. Aber ist egal, muss jeder für sich wissen, wie er das macht. Ja, da ist jeder auch für sich verantwortlich. Ja. Es gab Israelis zum Beispiel, Nissim, unser Busfahrer, der alte Kampftaucher, der ging nicht einmal in den Luftschutzkeller. Und bei mir war es dann nervlich auch mal irgendwann schwierig, die Verantwortung für die Gruppe und dann nachts immer Alarm, raus, wieder nicht schlafen können, wieder Alarm und so. Dann habe ich mit dem Herrn gemeinsam beschlossen, dass ich auch im Bett bleibe. Und da lernst du beten. Ich weiß nach wie vor nicht, ob es richtig war, aber da lernst du beten. Und wie gesagt, niemand zwingt dich, hat natürlich versicherungsrechtliche und alle möglichen Konsequenzen, wenn was passiert. Mal davon abgesehen, dass meine Frau mir auch die Meinung gesagt hat. Ja, und so konnten wir dann die Hotelanlage nicht mehr verlassen. Also die Anweisung lautet dann, du sollst dich immer in der Nähe eines Luftschutzraumes aufhalten, sodass du beim Voralarm dich in die Nähe begeben kannst und beim eigentlichen Alarm. Und der Luftschutzraum, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen mit Lüftungstechnik, einem Schnickschnack, sind im Wesentlichen einfach verstärkte Decken gegen diese herabfallenden Teile. Und die haben die Hotels oft als Rumpelkammer oder da standen Stühle drin oder alles Mögliche. Das war jetzt nicht so ein Bunker, wir werden gleich noch Bilder sehen. Gut, nach ein paar Tagen war dann die Frage, wir haben also Bibelarbeiten gemacht, es gab einen Selbstverteidigungskurs von unserem Kampfbusfahrer, für den der wollte, hat aber nichts mit dem Irankrieg zu tun. Nicht? Also wir wurden nicht als Brigade ausgebildet, wenn es zum Äußersten kommt. Da hätten wir nicht viel machen können. Ich habe unserer Reiseleiterin angeboten, bei entsprechendem Erlauben werfe ich mich auf sie und schütze sie. Das hat sie aber abgelehnt. Sie hat gesagt, sie möchte das überleben. Ne? Ich habe es ja nur gut gemeint. Ja, und dann war die Frage, kann man reisen? Das war ein bisschen eine rechtliche Hin und Her. Wird auf eigene Verantwortung, du unterschreibst für die Gruppe. Habe ich gesagt, nein, ich unterschreibe nicht für die Gruppe. Egal, wir sind am See Genezareth gelandet und da war es natürlich von der Umgebung schöner. Wir waren die einzigen Gäste, die einzige Gruppe, so ganz vereinzelt, waren überhaupt immer die einzigen. Schon die am Toten Meer haben gesagt, was macht denn ihr hier? Und das war auch oft eine Möglichkeit zum Zeugnis. Wir haben 2, 3, die gut die Fritz sprechen oder so einigermaßen. Und die, da war schon ein Fragen. Und wieso seid ihr hier? Und nicht nur aus Versehen, sondern wir möchten auch zu Israel stehen. Und natürlich, wir haben mehr als einmal im Bunker gesungen, gebetet. Das fällt natürlich schon auf. Ja. Zuletzt haben wir dann auch, weil wir so oft auch gebetet haben, dass wir wieder gut nach Hause kommen und so. Und dann am Frankfurter Flughafen, ich springe mal ans Ende, haben wir dann unser Gepäck geholt und habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir auch ein Danklied singen und Dankgebet sprechen. Das hat der Frankfurter Flughafen, glaube ich, auch noch nicht so oft erlebt, dass am Gepäckband knapp 50 Leute, nun lobet alle unseren Herrn oder ich weiß gar nicht, was wir gesungen, Dankgebet, der Grenzschutz hat geguckt, was ist das? Aber das war uns wichtig und wenn ich dabei schon bin, auch so viele haben geschrieben, wir beten für euch und ihr glaubt nicht, ich kam mir nicht wie im Krieg vor, das ist ja das Verrückte, aber es kann im nächsten Moment alles andere sein. Ich kann sagen, herzlichen Dank, du betest auch anders. Du betest auch anders und da habe ich auch etwas gemerkt von der Gemeinde und die Gemeinde in Tiberias und andere haben gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, betet El, wir sind für euch da. Also wir waren nicht allein, sowieso nicht allein in Gottes Land, Gott ist da, aber da waren auch Geschwister, die gesagt haben, wenn wir euch irgendwo helfen können, aber wir wollten ja denen möglichst nicht noch eine Last sein, sondern ja vielleicht sogar noch ein bisschen irgendwie. Einer sagt, es ist gut, dass er da seid, das hat der Herr genau richtig gemacht. Noch welche, die den Namen Jesus verkündigen und das Wort Gottes sagen, in der Zeit. So hat er das gesehen. Also waren wir am See Genezareth. Ich komme gleich zu den Bildern. Also wichtig war halt, und ich glaube, das ist unserer Lea, eine erfahrene schweizerstämmige Reiseleiterin, gut gelungen, ruhig und entspannt zu bleiben. Stimmt's, Michael? Und auch der sehr gewichtige Reiseleiter der La Hoe ist auch ruhig geblieben, obwohl es manchmal innerlich anders aussieht. Ich habe die Anspannung dann gespürt danach. Also ich habe auch der Gruppe gesagt, wenn wir jetzt anfangen, es ist Tod jeder Gemeinde und jedes Hauskreis, wenn die Maulwürfe anfangen. Ja? Und wir sprechen die Probleme aus und wenn jemand Angst hat, ist auch okay und so. Aber wir machen uns jetzt hier nicht kirre und verrückt. Und wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir sind nicht in der Front, wir sind nicht in Beirut, wir sind nicht im Libanon und wir sind auch nicht im Kampfjet über dem Iran unter feindlichem Abwehrfeuer. Wir wollen auch ein Zeugnis für unseren Herrn sein. Gut, letztendlich, es war ein bisschen schwierig, wie man ausreisen kann. Wir hatten immer die Hoffnung, es gibt eine schnelle Sache. Das war für mich eine Überraschung, wie lang das dauert. Wobei ich da jetzt gleich sagen muss, was glauben wir eigentlich? Schauen Sie mal, Russland, Ukraine an. 4 Jahre Krieg. Jetzt sind 3,5 Wochen rum und die Leute maulen rum, warum es noch nicht entschieden ist. Ich persönlich bin immer davon aus, es geht noch schneller, weil es wahnsinnsteuer ist und ja nie Bodentruppen im Gespräch waren. Ich persönlich habe auch eher mit einer Implosion des Regimes gerechnet. Wie das da weitergeht, weiß ich nicht. Wir hatten am Anfang von daher immer noch die Hoffnung, vielleicht auch zum vorgesehenen Termin mit Lufthansa von Tel Aviv fliegen zu können. Aber dann kam die Nachricht, bis 22.03. fliegen die nicht. Inzwischen heißt das sogar bis Herbst. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber das hat wohl Flugplangründe. Und dann mussten wir zum Toten Meer runter und ganz runter in den Süden nach Eilat, dort über die Grenze am nächsten Tag nach Taba, dann an der Sinai-Halbinsel Nuweiba, das ist der Ort, wo vielleicht das Volk Israel durchs Rote Meer gegangen ist, sagen manche, runter nach Sharm el-Sheikh und sind dann über Istanbul und Aufenthalt in Istanbul nach 27-stündiger Reise erschöpft um 10.30 Uhr in Frankfurt angekommen. Wir hatten auch über 80-Jährige, also es war schon ein Trip, das war schon sehr anstrengend. Und die Ägypter haben doch ihres beigetragen mit ihrer absolut unverschämten und unfreundlichen Art. Die haben also so richtig um Geld gebettelt und gezwungen, dir das zu geben. Nur ein Beispiel, dass wir etwas früher in die Flughafenhalle durften mit über 80-Jährigen, 45 Mann. Wir waren schon 6-7 Stunden vorher da, weil wir ja sicherheitshalber wussten ja nicht, wie man über die Grenze kommt. Da war ein Vertreter vom Auswärtigen Amt. Deswegen war es so früh, die haben uns nicht ins Flughafenhalle gelassen. Am Schluss muss man ihm $20 in die Hand drücken, dass man da ein halbes Stündchen vorher rein darf. Und so ging das toujours und Freundlichkeit ist das Gegenteil von dem, was wir da erlebt haben. Ja, jetzt zeige ich Ihnen einige Bilder. Das geht aber im Schweinsgalopp, sonst kommen wir ja gar nicht mehr zum biblischen Teil. Hier sehen Sie ein Gruppenbild in unserem ersten Hotel. Also Sie sehen keine kleine Gruppe. Wie gesagt, insgesamt 47 Personen. Die Israelis haben ja immer einen besonderen Humor. Man sagt auch, dass die KZs und die schreckliche Nazizeit haben viel überlebt, weil immer ein Witz, ja, ein bisschen wie die Berliner, vielleicht noch etwas mehr. Und das war dann so eine Pseudo-Filmankündigung, Esther 2. Erkennen Sie die Leute? Das sollte Donald Trump sein in der Rolle von Mordechai. Die Esther ist seine Tochter Ivanka und der böse Haman ist der Chamenei. Ja, also so gab es eine ganze Reihe in Israel, so Bildchen da. Das war unser Purim-Abend. Sie können sich eine Esther aussuchen. Die Damen haben sich da gekrönt. Am ersten Tag hatten wir eben diesen bekannten Blick über den Ölberg und die Gräber dort. Wir waren am Abend noch an der Klagemauer. Da war noch nicht so viel los, später wurde es voller. Das war alles noch, da wussten wir nicht. Also und dann sind wir ans Tote Meer gefahren und da haben wir dann, zumindest ein Drittel der Zeit oder so im Schutzraum verbracht. Und so sehen diese Schutzräume dort aus, von außen und so von innen. Also Sie sehen, da ist reichlich auch Mobiliar und Unterhaltungsgerät drin, also da ist nichts, das ist einfach nur rein. Und dann sieht der so aus, da wird es dann recht voll, sodass man immer versucht, möglichst an der Tür zu bleiben, schon rein aus lufttechnischen Gründen. Schutzraum gefüllt, gewichtiger Türsteher, ich weiß nicht, ob Sie den jungen Herrn da erkennen können, der die Tür bewacht hat, der gewichtige Türsteher. Ja, so sah ein Schutzraumhotel aus. Das würde man ja nicht unbedingt vermuten, oder? Also das sind einfach so, die nutzen die Räume natürlich auch so. Hier haben wir einen Film von einem Niedergang. Ich weiß nicht, ist es eine Rakete oder sind es noch Trümmerteile? Weil wie gesagt, die meisten sind ja schon, werden abgeschossen und zerfallen dann in Einzelteile. Das zum Beispiel, hier in der Mitte sehen Sie Jerusalem. Das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt von diesem Alarmsystem, wo mit Raketenniederschlag zu rechnen ist. Vielleicht ist auch, wo schon welche niedergegangen sind, das weiß ich nicht mehr genau. Aber schauen Sie sich mal das an, das ist schon schwierig. Klar ist Jerusalem keine kleine Stadt. Das Erstaunliche war ja, ich habe gesagt, nein, Jerusalem werden sie weniger schießen. Da wissen sie ja gar nicht, ob sie die Ostteil mit den Palästinensern treffen oder gar noch den Tempelberg oder so. Aber es gab glaubhafte Stimmen, auch die Rakete, die in Bet-Schemisch 9 Menschen getötet hat, sie versucht haben, den Tempelberg zu treffen, weil sie unbedingt auch, deswegen greifen sie auch die anderen arabischen Staaten an, auch weil sie Militärbasen der Amerikaner haben. Also sie versuchen ein Chaos und diesen Konflikt möglichst großflächig zu machen, weil sie im Existenzkampf sind. Da ist ihnen alles egal, offensichtlich. Also es hieß, sie hätten mehrfach versucht, den Tempelberg zu treffen. Wir sind dann weitergefahren in die Oase Bet El Industries in Zirkon. Das ist also dort, wo Stefan Link, der vielleicht nächstes Jahr hierher kommt. Und da war es so friedlich und so ruhig, obwohl die später in der Nähe von Haifa auch etliche Alarme hatten. Ich habe gerade gestern nochmal mit ihm geschrieben und er sagte, ja, es ist wieder stärker geworden, der Beschuss. Hier habe ich ein Bild, da gibt es schwäbische Brezeln, schwäbische Marmelade, wirklich Oase. Und dann, Sie sehen, die karge Oasennahrung, das war ja auch das Widersprüchliche. Daheim, die Leute daheim haben die Reisenden zum Teil völlig verrückt gemacht. Guck ja, dass du rauskommst und was weiß ich. Und und wie gesagt, das war dieses Spannungsfeld. Du sitzt in diesem Hotel vor dem Schokoladenpudding und eine Kuchentorte und denkst, ja, und jetzt? Also das ist verrückt. Aber es hätte jederzeit, wir werden nachher Bilder sehen, sie eben ganz schnell ändern können. Das ist für mich das wichtigste Lebensmittel in jeder Situation. Und dann waren wir eigentlich allein am See Genezareth in Maagan. sind dann auf eigenes Risiko auch in den Kibbutz Maagan gegangen. Wir sind zu dieser alten Eisenbahnstation gegangen von den 20er Jahren. Das war ein Teil der Bagdadbahn, wenn ich es richtig weiß. Wir haben viel mehr Bibelarbeiten gemacht. Wir haben, die Lea hat Vorträge gehalten und wir hatten an einem Abend auch Daniel Yahav. Wir sind dann allerdings nach einer halben Stunde vom Alarm und mussten die ganze Gruppe dann in Luftschutzraum umziehen. Also das war immer problematisch. Hier noch was Besonderes. Man denkt, der Bruder hat vielleicht Purim gefeiert und ist jetzt weggenickt. Aber der Leiter des Kibbutz, der hat einige Erstreisende, weil die uns ja besonders leid taten, viel Geld ausgegeben und vor allem Schutzräume gesehen. Ich übertreibe jetzt, ja. Und er sagte, ja, wir sind in der Entwicklung eines Projektes und da hat er so eine Google 3D-Brille. Dann kriegst du so Urteile rein. Ich habe es selber nicht gemacht. Das haben wir die Erstreisenden vorrangig machen lassen. Und dann fliegst du virtuell durch Städten von Israel. Und es ist wirklich so, also ich weiß nicht, ob es jemand, der hier ist, gemacht hat, als wärst du da, du guckst runter, dann guckst du da runter und so. Ja, sie wollen das vor allem für den amerikanischen Raum entwickeln. Deutschland ist da jetzt vielleicht eher zu klein, aber es ist interessant, was es in der Zukunft auch für Möglichkeiten gibt, vielleicht gar nicht mehr reisen zu müssen. Dann waren wir noch an der Taufstelle, die war auch geschlossen, aber wir haben da eine Bibelarbeit oder eine Andacht gehabt, haben Lieder gesungen und haben dann auch dieses Foto geschossen. Dann ging es zum Toten Meer runter. Immer wir allein. Ja, also das ist klar, die Israelis waren da, aber die sind auch nicht so viel unterwegs gewesen wie sonst, ist auch klar. Ich glaube, so ein Foto hätte ich habe es auch nicht gemacht. Im Toten Meer gab es dann so einen Armeestützpunkt mit ein paar Apaches. Und ja, das ist so geheimnisvoll ist auch nicht, man kann es von der Straße aus knipsen. Ja, hier an diesem Foto sehen Sie mal, und da muss ich mal schmunzeln, wenn ich Nachrichten schaue, und dann denkt man ja immer, wenn man normal nach Osten, nach Israel sieht, Israel und sogenannte besetzte Gebiete, Samaria, also Westjordanland, Gaza, und das wirkt alles so groß. Aber wenn die dann aus irgendeinem Grund aufzoomen müssen nach Ägypten oder gar wie hier Richtung Iran, dann siehst du mal, wie winzig klein Israel ist und davon noch die Hälfte gar nicht so richtig ihr eigenes. Also, und hier dieses Bild soll zeigen, der Iran, wie groß auch der Iran ist, viermal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, also rund 1,4 Millionen Quadratkilometer und welche Entfernungen. Und ich habe von einem ehemaligen Fliegergeneral der IDF gehört, es wäre eine absolute Meisterleistung, was die Kampfjets die ersten Wochen geleistet hätten. Auf so eine lange Strecke anzufliegen, solche präzisionskoordinierte, mussten ja mit den Amerikanern, mit der Abwehr der Kataris, der Kuwait und so weiter, es muss ja alles, und dann so erfolgreich die Treffer zu setzen, das ist also schon eine große Entfernung. Und ja, die Israelis machen das eigentlich bis jetzt. Die Amerikaner sind ja hauptsächlich mit ihren Flugzeugträgern, habe ich hier eigentlich so einen Knödel, ja. Also hier, der eine hat sich jetzt von hier aufgemacht, der war hier, er hieß, er läuft in Haifa ein, er ist, glaube ich, jetzt hier durchgefahren, ich weiß nicht genau, wo er ist. Egal, also die Israelis sind ziemlich weit entfernt, quer rüber. Das ist übrigens die Sinai-Halbinsel und da ist Sharm el-Sheikh. Also wir sind von hier oben, ich sehe es nicht selber nicht so ganz genau, mit dem Bus runtergefahren bis an die Spitze, Elat, und dann ägyptische Seite nach Sharm el-Sheikh an Nuwiba vorbei. Ja, eigentlich sollte der Teil vor 20 Minuten zu Ende sein. Aber wir wollen doch noch, ja, in Elat, das war dann noch ein schöner Tag, muss ich sagen, dass man im Toten Meer baden konnte und auch in Elat. Bis dahin, Elat war gar nicht viel los. Es hat sich später dann doch noch, gab es noch ein paar Raketeneinschläge, da waren wir aber schon weg. Aber es gibt Flecken oder es gab Flecken in Israel, da war der Krieg, ich will nicht sagen so weit weg wie bei uns, aber man hat jedenfalls nichts gemerkt, ja. Ganz entspannt, Surfer und so. Natürlich, viele waren eingezogen oder sind eingezogen. Dann ging es nach Ägypten, das ist der Flughafen Sharm el-Sheikh. Hier nochmal ein Sunset-Bild. Ah ja, und hier habe ich Ihnen nochmal ein paar Bildchen, wie schnell das dann geht. Du stehst irgendwo, das Also das geht dann echt flott, ne? Wenn das dann, wenn du da an der falschen Stelle stehst. Ja. Also Sie sehen, da kann es ganz friedlich sein, im nächsten Moment macht es bumm und du bist schwer verletzt oder gestorben oder deine Familie ist ausgelöscht oder du hast kein Zuhause mehr. Erstmalig mehr als sonst, also bisher kam die Laserabwehr, das hängt mit bestimmten Höhen zusammen, aber das ist eine sehr große Kostenersparnis. Die Abfangraketen, je nachdem, ob David Sling oder Iron Dome, das hängt mit der Höhe und der Art der Raketen, die sie abfangen haben, sind sehr teuer. Und die Israelis sind da Weltmarktführer, kann man sagen, für einen Euro oder einen Dollar reine Energiekosten, natürlich das System ist teurer, kann man hier auch eine Rakete abschießen und da sind ja jetzt alle wie wild drauf, weil Sie sehen, wie viel Geld da verschossen wird, da reden wir von Dutzenden Milliarden und das wird das, oder mehreren Milliarden, das ist für das kleine Israel sehr viel. Die Iraner, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wehe, die Russen hätten das gemacht. Naja, nur mal unsere Presse kurz, da wird eben auch, die Iraner verwenden geächtete Streumunition, die ist eigentlich verboten. Die Streumunition, hier sehen Sie ein Modell einer iranischen Rakete, die hat so circa 80 kleine Sprengsätze in der eigentlichen Rakete. Ich weiß es nicht mehr, bei 1-2 Kilometer Höhe fliegt die auseinander und dann verteilt sich das über mehrere Hektar und ist also kaum zu bekämpfen. 80 Sprengstoffsätze auf einmal. Ja, das Bild schickte mir Stefan Link vorletzte Nacht auf dem Weg in den Luftschutzraum. So sieht es dann aus. Das dürften Trümmerteile sein. Ja, jetzt kurz noch ein paar Informationen auch zu der biblischen Position. Die Straße von Hormuz, die ja die Iraner sozusagen geiselhaft nehmen. Hier ist die engste Stelle und das lässt sich relativ leicht sperren. Da kann man also schwer verhindern. Sie lassen einzelne Schiffe durch, etwa Schiffe für China, für befreundete Nationen. Jetzt wollen sie eine Gebühr erheben, aber es staunt sich. Normalerweise fahren da 4-5 große Schiffe pro Stunde durch. Das ist, also da ist was los. Und nicht nur Öl und Gas, sondern auch andere Produkte. Also ist eine richtige Ader der Weltwirtschaft. Iran hat schon vor, ich glaube es war 1981, wenn ich es richtig weiß, diese Pipeline gebaut, die etwa ein Drittel, 7 Millionen Barrels können die dadurch pumpen, aber sie können den Ausfall von 21 Millionen Barrel nicht kompensieren. Vater, beschütze uns, steht auf dem Plakat in Jerusalem, wo die Autos unten durchfahren. Also es ist eine Bewegung seit dem schwarzen Sabbat verstärkt hin zur Religiosität, zur Traditionalität, zur Religiosität und auch ein vermehrtes Fragen nach Jesus. Das lasse ich jetzt weg. Es kommt eigentlich der zweite Teil. Aber ich will ihn nicht ganz weglassen, sondern wenigstens noch ein paar Dinge über den Iran nach dem prophetischen Wort sagen. Sie sind ja noch topfit nach so einer Reise. Da hat man ja frische Luft getankt und jetzt kann man... Ich wollte hieran eigentlich nur an der Berufungsgeschichte Israels zeigen, dass wir in einer besonderen Phase sind. Sie können diese Folie gern von mir haben. Nämlich nachdem Israel gesammelt, angefangen hat, gesammelt zu werden, die Stadt wieder hat, religiöses, kulturelles, wirtschaftliches Leben, kommt es ganz am Ende durch die Drangsals- und Wehenzeit dann auch zur geistlichen Geburt Israels. Und wir sind jetzt sozusagen in einer Phase, wo die Wehen immer heftiger werden und die Dinge sich immer mehr zuspitzen, bevor es dann in die eigentliche Letztzeit geht. Und da spielt der Iran, ich will nicht sagen eine besondere Rolle, aber er spielt eine Rolle. Und da wollen wir zunächst einmal über den Iran die zwei Hauptbegriffe im Alten Testament betrachten. Der eine Begriff ist Elam. Elam, das lesen wir oft in der Bibel. Elam, das war eigentlich genau genommen ein Teil von Persien, geht zurück übrigens auf einen der Söhne Noahs, die Elamiter. Also wenn Sie lesen, das ist das Wort des Herrn über Elam, dann ist Persien gemeint. Ein anderer Begriff ist Paras, das kommt vom Farsi her, vom Alt-Farsi. Paras, Persien. Also sind die Bezeichnungen. Und wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte schaut, dann kann man feststellen, dass der Iran immer wieder Bezugspunkte, wie zum Beispiel auch Ägypten oder Syrien oder Jordanien, also ich rede jetzt von der Region, zu Israel hatten. Ich erinnere Sie an Kyros. Kyros war der großpersische König, der Babylon erobert hat, das großpersische medopersische Reich gegründet hat. Und er hat 539 vor Christus erlaubt, dass die Juden zurückkehren und hat den Tempel bauen lassen. Er selber spricht davon, er wird 20 Mal genannt. Und das ist interessant, wie Gott ihn bezeichnet, Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten. Hopsa. Versuchen Sie mal im Geschichtsbuch rauszuregen, was das für ein König war. War nicht immer so super fromm. Aber er war ein Werkzeug in der Hand Gottes für bestimmte Dinge. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Gott nur Geschichte mit ganz reinen Werkzeugen macht. Gott benutzt auch Dinge, wo wir sagen, das geht eigentlich nicht. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, dessen rechte Hand ich ergreife, um die Völker vor ihm zu unterwerfen. Er selber sagt dann sowohl in Esra als auch in 2. Chroniker, Esra 1,1 bis 4, 2. Chroniker 36, 23, er, der Großkönig, spricht: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mich beauftragt, ihm einen Tempel in Jerusalem in Juda zu bauen. Jeder aus seinem Volk unter ihnen kann hinaufziehen und der Herr, ihr Gott, möge mit ihnen sein. Also hier haben wir einer der deutlichsten Fälle, in denen Gott einen heidnischen Führer benutzt, um seine prophetischen Verheißungen zu erfüllen. Und bevor Sie Steine werfen, ich weise nur darauf hin, es ist einfach ein Fakt, ob das gut ist oder nicht, überlasse ich Ihrem Urteil. Viele Evangelikale in den USA, und Sie haben ja das bestätigt, Sie leben ja in Atlanta, haben gesagt, der Donald Trump ist für Sie so eine Art Kyros, ja. Es ist nicht alles gut, was er macht und die Art, wie er spricht und was er sonst so sagt. Aber er hat die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Er führt im gewissen Sinn Kriege Israels so stark sogar, dass die anderen Teile der westlichen Welt und auch Araber und andere ihm vorwerfen, er wäre ja eigentlich nur der Verlänger der Arm Netanjahus, also Israels. Er ist schwer kalkulierbar ist. Aber ich wollte es einfach mal zeigen, weil wir immer denken, Gott macht nur Geschichte, da muss dann aber auch einer sein, der jeden Morgen in der Kirche ist und so, muss nicht unbedingt sein. Eine weitere Sache, die geschichtlich schon war, haben wir schon erwähnt, Königin Esther. Esra, Nehemia, Daniel spielen zum Teil im Persischen Reich. Die Löwengrube, das war ein Unterkönig in Babylon. Dann haben wir die persischen Weisen, die heißen eigentlich, ob es drei waren, wissen wir ja gar nicht, steht nicht in der Bibel. Die werden Magiere genannt, also das waren Sterndeuter, Sternkundige, die vielleicht auf Daniels Worte hin auch die Verheißung kannten in 4. Mose 24, Vers 17, aus Jakob wird ein Stern kommen und aus Israel wird ein Zepter aufsteigen. Und sie kamen nach Jerusalem, nach Bethlehem, haben gesagt, wir sahen seinen Stern. Der König der Juden ist geboren. Was viele nicht wissen, das steht auch nicht in der Bibel, aber kirchengeschichtlich gilt der Apostel Thomas als Apostel der Parther. Die Parther waren zur Zeit der Römer, das Volk im Osten, also östlich noch von Jordanien, im persischen Gebiet. Also wir kennen ihn als den ungläubigen Thomas, ja. Ich sag mal, der war Skeptiker, der war Realist. Eigentlich ganz gut, dass er es war. Denn wenn die Berichte nur so gewesen wären, dass so leichtgläubige, naive, die allem gleich auf den Leim gegangen wären, hätten wir gesagt, naja, ob der in seinem Fanatismus das wirklich richtig sieht. Nein, nein, der hat gesagt, das gibt's gar nicht. Und wenn ich nicht meine Finger, meine Hände in seine Wundmale lege. Das ist der Mann, Apostel der Parther, und er ging dann auch in den Nordosten des Iran Origenes, ein Kirchenlehrer, schreibt, das Thomas zugewiesene Arbeitsfeld war Parthien, wo an der Seite von Bartholomäus arbeitete, bevor er seine Mission in Indien fortsetzte. Wir springen in die heutige Zeit. Der Iran hat eine große Erweckung im Verborgenen, die christlichen Gemeinden wachsen, trotz Verfolgung und dem Verbot der Konversion. Es gibt eine moderne Bibelübersetzung ins heutige Persisch, Farsi, Today's Persian, die 2007 veröffentlicht wurde. Schauen wir mal in die Zukunft, beziehungsweise auch schon in die Gegenwart ein Stück. Da wird erstaunlicherweise in Jeremia 49, Vers 39 vom Heil und der Wiederherstellung Elams gesprochen. Es gibt Regionen, da sagt die Bibel, die gehen also unter und die bleiben auch wüst. Babylon-Region zum Beispiel, bis, das ist vom Ur in Chaldea, wenn wir es aus Abrahams Hang nehmen, bis etwa Bagdad, schiitische Teil da unten. Babylon, Jeremia 15,1,5, eine ewige Wüstenei. Und es gibt andere Länder, da gibt es eine Verheißung, obwohl sie zunächst auch mal Feinde Israels sind und auch unter das Gericht kommen. Zum Beispiel Assyrien und Ägypten. Da heißt es in Jesaja, dass es einen Dreibund geben wird und dass sie alle Gott dienen und eine Verbindungsstraße zwischen Israel, Ägypten und Assyrien. Und auch Iran wird am Schluss eine Rettung erfahren. Jeremia 49, Vers 39. Doch ich werde das Glück von Elam in den kommenden Tagen wiederherstellen. Das ist, nachdem Gott schweres Gericht auch in unserer Zeit über diese Region gebracht hat, verheißt er doch am Ende, dass Elam nicht vollständig untergeht, sondern wiederhergestellt wird. Elam kommt in verschiedenen Zusammenhängen. Es ist auch mal ein Gerichtswerkzeug, zum Beispiel gegen Babylon. Es wird auch prophezeit, dass sie in die ganze Welt zerstreut werden. Heute gibt es übrigens vielleicht noch 8.000 bis 10.000 Juden im Iran. Von 1979, also der islamischen Revolution, waren es ca. 100.000. Dann kommen wir zur Kardinalstelle. Jeremia 49, ich habe schon einen Vers daraus gelesen. Das Wort des Herrn, das zu Jeremia, dem Propheten, geschah über Elam im Anfang der Regierung Zedekias. Also das ist jetzt der letzte König von der babylonischen Gefangenschaft. Er regierte 11 Jahre lang, 597 bis 586 vor Christus. Und vor 2.500 Jahren hat Gott exakt vorhergesagt, was sich jetzt in unseren Tagen erfüllt. Das gilt auch für das Gericht über Babylon und für andere prophetischen Zusammenhänge. Manchmal heißt es, naja, ihr Christen, ihr macht es euch ja einfach. Ihr lest die Zeitung oder guckt Nachrichten und dann blättert er in der Bibel rum, wo er irgendeine Stelle findet, die in etwa so passen könnte. Und er sagt, ah, das hat sich jetzt erfüllt. Aber man kann das nachlesen, wie die Brüder und die Lehrer schon vor Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten geschrieben haben, das steht noch aus, das muss noch erfüllt werden, ehe der Herr kommt und Israel gerettet wird. Und so auch ein Gericht über Elam, also Persien, Vers 35, Jeremia 49, 34 bis 39. Die Stelle müssen Sie sich merken. So spricht der Herr der Herrscher, sieh, ich zerbreche den Bogen Elams. Ich bin immer erstaunt, dass so gesagt wird, ja, also die kriegen den Iran nicht klein. Also ich habe mal ein bisschen NATO gemacht, militärisch sind die erledigt. Also das, was sie machen, ist noch Terror. Vereinzelt Raketen auf Zivilbevölkerung oder auf zivile Anlagen schießen. Natürlich, am Boden will man gar nicht einmarschieren, aber Krieg kann man das in dem Sinn schon nicht mehr nennen. Die sind eigentlich schon geschlagen. Die Israelis haben absolute Lufthoheit, die Amerikaner auch. Was die noch können, ist aus diesem riesigen Land ab und zu eine Rakete auf eine Rampe bringen, abschießen und sich wieder verstecken. Aber einen offenen Krieg kann man nicht. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, nach 3,5 Wochen, das Ganze war ein Fehlschlag. Das hat man jetzt auch schon gemerkt. Und ich sage mal, Leute, langsam, wir wissen gar nicht, was im Innern dieses Landes vor sich geht und inwieweit Strukturen zerbrochen sind. Natürlich gibt es da auch einen Zweckoptimismus bei den Amerikanern, aber es gibt wohl Kanäle. Auch Netanyahu hat gesagt, er kann nicht alles sagen, aber da laufen Operationen. Ich wollte Ihnen eigentlich noch viel mehr Zeitungsartikel und so bringen, aber die Zeit reicht hin und vorne. Keine Angst. Keine bringe ich nicht. Aber den will ich noch nennen, wie der Mossad bei den Führungskadern anruft, also meinetwegen Brigadekommandeur oder Sicherheitsapparat auf Farsi, die haben Leute, die perfekt Persisch sprechen. Und dann sagen sie, sind Sie der Herr Müller? Der heißt natürlich anders, das ist kein guter persischer Name, Müller. Ja, aber ich sage mal, sind Sie der Herr Müller? Ja, wer ist da? Ja, das spielt keine Rolle. Wir wissen, dass Sie die und die Position haben. Wir wissen, dass Ihre Frau so und so heißt, dass Ihre Kinder so und so heißen, dass Sie in die Schule gehen, dass Ihre Mutter da lebt, dass Sie die und die Medikamente brauchen. Einen Rat, halten Sie sich raus. Sonst müssen wir Sie leider eliminieren. Und das ist natürlich für die Ebene, wollen Sie jetzt, Larijani, der Sicherheitschef, wurde ja auch getötet von den Israelis, wollen Sie der nächste Larijani sein? Das heißt ja, die Chance auf ein kurzes Lebensende sind relativ gut, denn irgendwie haben ja die Israelis offensichtlich im innersten Zirkel Quellen. Die wissen also, was der Khamenei gefrühstückt hat und wann er frühstückt und wie oft er mit dem Löffel umrührt. Und da möchte ich nicht auf dem Präsentierteller sein. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen gar nicht, was in dem System im Innern geschieht. Nach außen haben die als Papiertiger eine große Klappe. Aber wie weit? Das Deutsche Reich, schauen Sie mal noch Wochenschau, 45 März, Februar, da war man immer noch kurz vorm Endsieg. Ich weiß es nicht. Ich sage nur vorsichtig. Ich wundere mich, wer alles plötzlich Militärexperte ist. Gestern hat er noch das Fußballspiel kommentiert. Anschließend hat er die Wirtschaftslage beschrieben und morgen den Irankrieg und übermorgen den Ukrainekrieg. Ich denke mir, Mann, der Mann weiß aber Bescheid. Und das alles paar tausend Kilometer entfernt. Die Leute schreiben halt auch viel, wenn der Tag lang ist. Vorsicht! Es sind noch keine 4 Wochen vorbei und wir wollen schon alles beurteilen. Warten wir doch mal ab. Meine Überzeugung, der Nahe Osten wird völlig verändert sein. Die Terrorfinanzierung, auch die Medienunterwanderung wird sich total ändern, wenn die Milliarden fehlen, die aus dieser Region in die Medien fließen. Jetzt aber zurück zu Jeremia 49. Ein hartes Gericht, das so noch nie der Fall ist, vielleicht jetzt zumindest die erste Stufe gezündet ist. Ich zerbreche den Bogen Elams, seine wesentliche Stärke. Und ich werde die 4 Winde von den 4 Enden des Himmels über Elam bringen und sie in alle Welt zerstreuen. In allen Ländern gibt es Iraner. Es soll keine Nation mehr geben, wohin nicht vertriebene Elams kommen werden. Und dann Vers 37, ich werde Elam verzagt machen vor seinen Feinden und vor denen, die nach seinem Leben trachten. Ich werde Unheil über sie bringen, die Glut meines Zorns, spricht der Herr. Und ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie vernichtet habe. Ich will zum Ende kommen. Meine Schau ist die, dass das noch nicht der letzte Akt ist. Es ist ein erster schwerer Schlag. Nach meinem prophetischen Verständnis muss ich auch noch Hesekiel 38 erfüllen. Das ist der Zug einer Nordmacht mit Persien und der Türkei und Kusch, also Äthiopien, Sudan, Libyen ist dabei und eben auch per se die Perser. Und dort erleben sie eine vernichtende Niederlage. Übrigens bei der Zerstörung von Babel und der Erfüllung von Jeremia 50:51 geht das auch in Etappen. Da war dieser Golfkrieg unter George W. Bush Senior, ich glaube 91, Desert Storm, Schwarzkopf. Genau, Schwarzkopf. Und dann war 2003. Und es steht immer noch aus. Und so könnte ich mir vorstellen, ist es ein erster großer Gerichtsschlag. Aber nach meinem Verständnis kann der Iran jetzt noch nicht bei aller Vorsicht untergehen. Er wird sich berappeln, ob der Schah-Sohn an die Macht kommt und dann plötzlich nach 1-2 Jahren eine ganz andere Richtung einschlägt, ob noch radikalere Mullahs drankommen oder wie auch immer nach einer Zwischenphase. Aber es kommt noch ein viel schweres Gericht auf den Bergen Israels. Aber am Ende werden sie gerettet werden. Es gibt eine ganze Reihe Stellen, Daniel 8 wäre auch eine interessante Frage, Widder und Ziegenbock, ob das eine Endzeiterfüllung findet. Wir wollen schließen. Im Sendschreiben zu Sardes sagt der Herr, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Und das sind so geistliche Wecker, die wir brauchen. Es muss rappeln. Es muss manchmal gewaltig rappeln. Wisst ihr, was mich bewegt, warum auch viele sich so aufregen, dass bestimmte Dinge geschehen? Und ich kann das gut verstehen, denn auch ich liebe ein gutes Leben und ein friedliches Leben und im gewissen Sinne ein Wohlstandsleben. Aber ich denke, wir wollen gern immer alles so bleiben lassen, wie es ist. Und da macht uns Gott einen Strich durch die Rechnung. Und ich habe es dieser Tage in unserer Gruppe gesagt, hat Sodom und Gomorra das Recht auf langlebigen Wohlstand und Frieden und Sicherheit? Die Antwort können Sie sich selber geben. Wir denken viel zu kurz. Und für die meisten muss das jetzt alles ganz schnell enden und ganz friedlich. Und Hauptsache, wir haben wieder unsere Ruhe. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, können nach Ibiza fliegen und unseren Garten pflegen. Ist das wirklich biblisch-geistlich gut? Meine Frage zum Schluss. Manchmal brauchen wir so richtige geistliche Wachmacher, dass wir merken, unser Leben hier hat ein Ende. Wir gehen dem Ziel entgegen, wir gehen dem Herrn entgegen, einer wunderbaren Zeit, und wir wollen unser Leben nicht vertrödeln. Und es soll eben nicht immer alles so bleiben, wie es schon immer war, sondern der Herr sagt, es muss vorangehen. Und wenn es vorangehen muss, dann muss auch mal wackeln. Und dann darf sich und soll sich und muss sich leider auch mal was ändern. Auch in Deutschland. Oder glauben Sie, dass Gott es gut findet, wie es bei uns läuft? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Treue und deine Güte deinem Volk gegenüber. Und wieder geschieht ein Wunder. Statt dass der böse Haman unserer Tage mit all seinen Ölmilliarden und all seiner Rüstung und all seinem Hass dein Volk vernichtet, hältst du deine Hand über dein Volk und er erlebt Gericht. Und immer wieder heißt es in deinem Wort, wenn du solche prophetische Aussagen machst, auf dass ihr erkennet, dass ich der Herr bin, dass du im Regiment sitzt, dass du das Sagen hast, dass du und nicht der Zufall, nicht irgendwelche Weltmächte Geschichte machen. Und so danken wir dir, danken dir auch, dass du uns wohlbehalten hierher gebracht hast, danken dir für die Erfahrungen in Israel, bitten dich für dein Volk und Land, besonders auch für die Verfolgten und Bedrängten dort und die in der Front und an der Front und in der Armee dienen. Danke für deine Liebe, danke für deine Freundlichkeit. Amen.